Spannende Frage, oder wo bist du? Wer gestern da war von euch, der hat mitbekommen, dass wir uns beschäftigt haben mit der Frage, wo ist Gott? Und ich habe euch dann erzählt von meiner Frau, die den Schlüssel verschlammt. Sie hat mir gestern erzählt, wir haben ja, das wollte ich kurz erzählen, so bevor ich anfange, wir haben so 6 kleine Chips uns gekauft bei Amazon und da war es noch nicht mit Cyberakt. Die haben noch geliefert tatsächlich. Und meine Frau hat dann, das sind solche Transponder-Viecher, da hat sie so einen Knopf und dann klingelt dieses Teil, wo auch immer das im Haus ist. Und die Idee war, dass sie es an den Schlüssel dran macht, weil das so verloren ist. Und dann das Witzige war, sie hat dann versucht, also sie hat das Paket aufgemacht, sich voll gefreut, endlich kann ich meinen Schlüssel irgendwie dran machen und hat den Schlüssel nicht gefunden, um das Ding dran zu machen, oder? Also wie echt verrückt, wie meine Frau die Dinger verlegt. Naja, also wo bist du? Weil bist du nicht frei gestern? Wo ist Gott? Und wenn ihr da wart, wenn nicht, Gott ist einfach hier und er hat Bock, dich kennenzulernen. Und ich freue mich darüber, dass wir diese Woche den Schritt weitergehen und heute mit einem super krassen Thema, was so tief geht, was du alltäglich kennst von deinem Beruf, was ihr aber vielleicht auch aus eurem Leben kennt. Diese Frage, warum lässt Gott manches zu? Hast du schon mal das überlegt? Warum passieren manche Dinge so, wie sie passieren? Warum fällst du durch Prüfung durch? Du hast doch so alles dafür getan, du hast dich investiert und es war vielleicht die letzte Chance, die Klasse noch zu bestehen und du hast es nicht geschafft. Warum, Gott, muss ich jetzt irgendwie wiederholen und meine Freundinnen sind alle da und ich muss in dieser neuen Klasse sein, wo ich nicht sein wollte? Warum musste es passieren, dass vielleicht ein Freund, eine Freundin, Vater, Mutter, vielleicht die Großeltern, die zu jung sind, warum mussten die sterben? Kennt ihr diese Fragen, wo man sich permanent stellt und man findet einfach keine Antwort? Und diese Frage wollen wir auch bewusst Gott stellen, weil ich finde, hey, wenn es doch Gott ist, der irgendwie alles in der Hand hat, warum nicht auch diese Frage ihm stellen? Und deswegen wollen wir uns ganz bewusst diese Frage an Gott wenden und sagen, Gott, wo bist du in meinem Leid? Wo bist du, wenn mir so beschissen geht und ich nicht anders weiß und irgendwie vor Wut nicht mehr weiterkomme? Wo steckt dieser Gott? Und ich will euch verraten, das hat Gott wieder auch gerade gesagt, wenn wir fragen würden, warum lässt Gott das Leid zu, ich glaube, dann würden wir eingehen. Leider gibt es keine Antwort auf diese Warum-Frage. Natürlich gibt es super schlaue Theologen, die nicht Mindbrain haben, sondern ein viel besseres. Und die haben sich überlegt, dass Gott irgendwie allmächtig und super liebevoll ist und dass er nur Gutes will. Und dann haben sie so Paradigmen aufgestellt, also irgend so eine Rechnung und eine Gleichung. Und sie kommen nicht raus. Und es gibt einfach keine klare Lösung von den Schlausten der Schlausten, die seit tausenden von Jahren sich die Frage stellen. Und ich für mich konnte sagen, es ist okay. Ich lass mal diese Warum-Frage stehen. Aber eine Frage will ich stellen und sagen, wo bist du, Gott, in meinem Leid? Merkt ihr den Unterschied? Nicht, warum passiert es, sondern, okay, wo bist du jetzt, wo mir es doch dreckig geht? Und da will ich mit euch eine Geschichte aus der Bibel anschauen. Das ist die Geschichte von Habakuk. Ich weiß nicht, wer kennt von euch Habakuk? Mal kurz anonyme Umfrage, wie immer. Super, ey, umso besser. Und wer von euch, der ihn kennt, weiß, um was es im Habakuk wirklich auch geht? Cool, oder? Kaum jemand. Das ist ein Typ aus der Bibel, dem ist ein ganzes Buch gewidmet aus dem ersten Teil der Bibel. Und ich habe hier seinen Namen, das ihr mal lesen könnt, wie der Typ überhaupt heißt. Und dieser Habakuk, der hat eine ziemlich krasse Lebensgeschichte. Und die schauen wir uns an und gucken, wie dieser Typ mit Leid umgeht, weil dem ging es auch ordentlich dreckig. Und mein Wunsch ist, dass wenn du zu denen gehörst, die sagen, oh, wenn wir so über Leid reden und du und ich ehrlich zu mir selbst bin, ich glaube, bei mir ist es auch manchmal ein Thema. Hey, dann großartig, dass du hier bist und sei bereit, dich dafür zu öffnen. Was ist bei dem Habakuk in seinem Leben passiert? Dieser Typ also hat gelebt vor 600 Jahre vor Christus. Das ist ein bisschen her, das weiß ich. Und der hat in einem Setting gelebt, das ist nicht mehr ganz unsere Welt, aber das war für ihn brutale Herausforderung. Der Typ hat in einem Setting gelebt in Israel, genau im südlichen Teil von Israel. Und es war brutal, wie es dort ausging. Die Leute haben sich verklopft gegenseitig, die haben irgendwelche Opfer dargebracht, irgendwelche Gottheiten gehuldigt und sonst irgendwas. Und es war Ungerechtigkeit, es war Streit und es war so eine Unterdrückung von dem Volk, dass dieser Habakuk gesagt hat, Gott, ich gehe ein. Wir leben in so einem Hammerstaat, uns geht es so gut, wir wissen manchmal gar nicht, was es heißt, wenn der Staat richtig scheiße läuft. Der Typ wusste, was es bedeutet. Er hat es am eigenen Leib erlebt tagtäglich und wusste nicht, wie er damit weitergehen soll. Und dann lese ich euch eine Textstelle vor, sagt er, Habakuk 1, Vers 2, für die Handybibeln zufällig haben und aufschlagen wollen. Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe? Das ist das Zitat von ihm. Er sagt, Gott, wie lange schon rufe ich nach dir? Das heißt, er hat schon so oft gemacht. Aber du hörst mich nicht. Überall, Gott, herrscht hier Gewalt. Aber von dir kommt keine Rettung. Merkt ihr diese Wut, die da drin steckt? Warum, er macht die Warum-Frage, warum muss ich so viel mit Unrecht mit ansehen und warum schaust du nur untätig zu, wenn Menschen einander und mir das Leben so schwer machen? Der Typ, der verzweifelt, sagt, warum geht es mir so beschissen? Und das kennst du vielleicht. Warum ist es passiert? Ich habe vor einigen Jahren, vor 10 Jahren, da war ich schlanke, dynamische 23, immer noch alt für euch manchmal, da habe ich einen Freund verloren, einen guten Freund von mir, mein Alter. Hey, und der ist Auto gefahren und wahrscheinlich ist er irgendwie nach dem Handy abgetaucht oder hat vielleicht eine Zigarette irgendwie auf dem Boden fallen lassen, hat die holen wollen. Und auf Kerzengerader Straße bei Karlsruhe fährt er in den LKW rein. Sofort tot. Hey, dann denkst du dich, Gott, warum? Warum dieser Mann? Der hatte so viele Probleme in seinem Leben und die Ehe der Eltern war kaputt. Und weil er angefangen hat, mit Gott zu leben, hat er da hineingewirkt. Es hat gerade angefangen, wieder gesund zu werden in der Familie. Und dann zack, ist er weg. Die Familie ist kaputt heute. Vielleicht hätte es funktioniert, wenn er noch leben würde. Aber merkt ihr die Frage? Und er stellt die Frage, sagt Gott, warum? Warum stehe ich hier und warum muss ich so viele Vorwürfe erleben? Und er sagt, seine konkreten Dinge sind, pass auf, es scheint kein Gesetz zu gelten. Jeder kann tun und machen, was er will und wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Es herrscht Ungerechtigkeit, Korruption. Er kniet hier und sagt, wie kann es sein, Gott? Warum passiert es? Warum passiert es? Und ich finde es cool, dass wir Gott diese Fragen stellen können. Hey, das wäre furchtbar, wenn wir das nicht mehr könnten. Also wenn wir glauben, dass es einen Gott gibt, ich tue es, hast du Überzeugung. Und wenn du denkst, vielleicht könnte es ihn geben, hey, dann wärst du dumm, wenn du nicht Gott auch diese Frage in den Kopf wirfst. Weil er doch alles in der Hand hat. Dann dürfen wir diese Frage ihm stellen und gucken, was dabei rauskommt. Gott geht auf die Antwort ein. Das finde ich ganz cool. Gott antwortet. Und man könnte dann denken, dass er sagt, ja, hey, so und so, und ich erkläre dir, das ist deswegen passiert und diese Dinge sind deswegen passiert. Lass mal schauen, was die Antwort von Gott ist. Er sagt, es ist hier 1, 5 bis 11, dann, pass auf, weißt du was? Ich werde Babylonier schicken. Babylonier zur Erklärung ist so ein anderes Volk, was so die Feinde von Israel waren. Und er sagt, ich werde sie Babylonier schicken. Und weißt du was? Die werden kommen und die werden euer Land noch erobern und die werden es noch viel schlimmer machen. Und es wird noch viel furchtbarer werden. Und die werden Menschen töten und es wird einfach noch Horror werden. Und dann denkst du so, als Habe, stell dir mal vor, also mal kurz zurückspulen. Okay, Gott, warum passiert das? Wie kann das passieren? Und Gott sagt, hey, weißt du was, es wird noch viel schlimmer werden. What? Was denkt sich dieser Gott? Mal ganz ehrlich, was denkt sich dieser Gott, dass er sich zu dieser Aussage hinreißen lässt und es sagt? Und Habakuk sagt, ey, ist es dein Ernst? Meinst du wirklich, dass es mir besser geht, wenn du noch ein schlimmeres Volk schickst? Dein eigenes Volk ist schon furchtbar. Und Gott sagt, er tut's. Warum? Weil er ein Stück weit die Menschen auch bestraft, die Dinge falsch getan haben. Aber die Konsequenz für Habakuk hieß zunächst mal, hey, erstmal ändert sich nichts in meinem Leben. Wenn ich an mein Leid denke oder überlege, oder du vielleicht an deins, wo du gerade so vielleicht merkst, das ist vielleicht mein Thema, hey, und dann reden wir mit Gott und sagen, warum oder wo bist du in meinem Leid und es tut sich nichts, dann hast du genau die Situation wie dieser Habakuk. Irgendwie, es verändert sich nichts. Und das Leid ist da, der Mensch ist gestorben. Meine Prüfung habe ich verhauen. Ich komme nicht mehr in die Klasse, wenn ich sitzen geblieben bin. Das schaffe ich nicht mehr, das ist vorbei. Vielleicht hat ein Freund sich von dir getrennt. Und hat gesagt, es ist vorbei. Manchmal kann man Dinge nicht zurückdrehen. Und beim Leid erst recht nicht. Aber dann ist die Frage, wie gehst du damit um und was mache ich jetzt? Wenn Gott scheinbar nicht eingreift, wie auch dieser Habakuk es erlebt hat. Und dann sagt er, kann es wirklich Gott? Guck dir das Volk doch an, die vergöttern ihre eigene Stärke. Das waren so Typen, die Babylonier, die wussten, dass sie was drauf haben. Und so rumlaufen und sagen, hey, habt ihr Probleme mit mir? Kommt her und haben Leute getötet, weil sie wussten, sie können es. Und sie haben es auch gekonnt. Also die waren super krass drauf. Und er hat gesagt, hier, sie behandeln Menschen wie Tiere, wie Dreck, die das war furchtbar, da war nichts mit hier Tierschutz und sowas. Sie verschlingen andere Völker. Das heißt sogar, dass sie, heißt es 1 Vers 9, ultra krasser Satz, sie nehmen Feinde gefangen, wie man Sand zusammenschaufelt. Ihr wart doch mal kleiner auf dem Spielplatz, wahrscheinlich. Und stell dir vor, du hast da deinen Sandkasten und du füllst dann den Sand, der deinen Eimer voll. So hat dieses Volk Leute getötet, also Tausende, aber Tausende. Und das sagt, kommt diesem Habakuk, er sagt, es wird nicht besser werden in deinem Leben. Das ist halt einfach so. Jetzt die Frage, wie würdest du reagieren oder wie reagierst du, wenn du weißt, es scheint sich nichts zu ändern? Die meisten würden sagen, nehmen wir an, es ist das Zeichen für Gott, das Kreuz und so weiter. Und wir machen den Schritt und sagen, hey Gott, warum passiert es? Und Gott sagt, hey, wird nichts sich ändern. Ganz viele Menschen sagen, wie kannst du nur, und wenden sich ab von Gott und gehen weg und sagen, das kann doch nicht sein. Und sie stellen ihn in Frage und sagen bewusst, ich will es nicht leben, das geht so nicht. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben oder vielleicht kennst du Freunde, die das tun, die sagen, wie kannst du diesen Gott geben? Habakuk hingegen, super spannend, ich lese euch wieder ein Zitat vor von ihm, er sagt, und jetzt, also krass, halt euch fest, jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Auf der Stadtmauer, dieser Turm, damals war das halt diese Umzäunung. Das heißt, wenn du da standest, hast du sowohl das Leid unter dir gesehen von seiner Stadt und das am Horizont gesehen, wann diese Völker angeritten kommen und dich vernichten wollen. Also dieses Leid, wenn er sich das Leid vor sich, und er sagt, ich nehme diesen Platz ein, mitten im Leid bleibe ich stehen, dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und ich warte gespannt darauf, was der Herr auf meine Klage mir antworten wird. Also Habakuk sagt nicht, ich stelle Gott in Frage und ich gehe weg, sondern er sagt, Gott, warum, was passiert? Er stellt diese Frage und dann sagt er, so, jetzt bleibe ich aber hier. Und ich warte, Gott, bis du endlich reagierst in meinem Leben. Ich habe keinen Bock, wegzulaufen, ich habe keinen Bock, irgendwie noch tausendmalig anzubeten wegen irgendwelchen Antworten, aber ich bleibe hier stehen, bis du irgendwas tust. Voll krass, super hartnäckig bleibt er Gott gegenüber. Er sagt, ich will nicht aufgeben, Gott, ich bleibe an dir dran. Und das sind beides super gute Kernmerkmale. Wenn es dir nicht gut geht, wenn du merkst, dass Leid in deinem Leben aktuell ist, hey, ich mach dir Mut, stell Gott die Frage und renn nicht weg von ihm, sondern bleib da stehen. Dieser Typ, dieser Habakuk, der sagt, ich verstehe dich nicht, aber ich bleib hier stehen und ich harre aus und ich warte und ich möchte, dass du deine Antwort gibst. Die Geschichte geht weiter. Die Geschichte mit Habakuk und Gott und das Gespräch läuft dann wie folgt weiter. Gott sagt dann, das sieht man ganz schlecht hier, ich erkläre es euch einfach kurz. Gott sagt, pass auf, zum einen, ich kümmere mich um dieses böse Volk. Also hier, wenn ihr es euch ein bisschen lesen. Ich kümmere mich und zu meiner Zeit werde ich die Babyloner zerstören. Wenn ihr jemanden habt, der euch total mobbt, dann sagt Gott, hey, ja, vielleicht musst du da gerade durch und es ist Horror, jeden Tag in die Schule zu gehen und guck auch, dass du da Hilfe bekommst und rede mit Menschen, aber es kann sein, dass diese Person nicht weiter mobben wird. Aber Gott sagt, ich werde mich um die Person kümmern. Wenn du derjenige bist, der Leid zufügt, dann denk nicht, dass du da wegkommst. Gott sagt, ich kümmere mich und jeder Einzelne wird mal vor mir gerade stehen müssen, Rechenschaft ablegen müssen. Und dann wird Gott sagen, was du da gemacht hast, war nicht in Ordnung. Und Leute, hütet euch davor, dass Gott euch bestrafen muss. Es gibt nichts Furchtbares. Und dann sagt Gott, pass auf. Zum einen, ich kümmere mich um deine Sorgen zu meiner Zeit. Und dann sagt Gott, aber pass auf, für dich, Habakuk, habe ich eine Aussage. Dir möchte ich gern Folgendes zusagen. Ich möchte dir sagen, dass du jetzt zum Blatt nimmst oder so ein Plakat und das sollst du so hinhängen, dass jeder es sehen kann. Okay, in deiner Stadt. Jeder, der vorbeiläuft, muss folgenden Satz lesen können. Und dann sagt er diesen einen Satz. Er sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Klingt total crazy und wer allein das zu erklären ist, auch super komplex, aber das ist der Hammer, dieser Satz. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, ganz vereinfacht, dass Gott sagt, wenn du mir vertraust, das ist nämlich Glauben. Glauben, das heißt, das ist ein anderes Wort für Vertrauen. Wenn du mir vertraust, dann verspreche ich dir, dass ich mich um dein Leben kümmern werde und du wirst leben. Du wirst diese ganzen Dinge, es wird der Moment kommen, wo das Leid auch zum Ende kommt. Aber die Kernfrage ist und bleibt, vertraust du mir? Vertraust du diesem Gott, ob du ihn kennst oder auf der Suche bist? Glaubst du, dass dieser Gott ernsthaft in deinem Leben was verändern möchte? Er kann es. Und Gott sagt, wenn du es schaffst, der Gerechte wird aus Glauben leben, dann will ich dir helfen. Und das ist der Hammer, das ist eigentlich der Kernsatz. Und das ist tatsächlich auch die Antwort Gottes auf die Frage, warum lässt du Leid zu? Und er sagt, hey, vertrau mir. Vertrau mir. Das ist super unbefriedigend manchmal, aber das ist der Umgang, wie wir damit umgehen können. Weil wir wissen, dass wir einen Gott haben, der es alles in der Hand hat. Das ist der Hammer, dieser Gott. Fang an, mit ihm zu leben. Es gibt nichts Geileres, ernsthaft. Und dann, wenn es dir richtig schlecht geht, dann komm zu Gott und halte aus, dass er sagt, vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich dir helfe, dass ich dich da durchbegleite? Dass du auch mit deinen offenen Fragen, warum mein Kumpel sterben musste, ich weiß es nicht. Aber ich kann sagen, ich vertraue Gott, dass er das irgendwie in der Hand hat, das Ganze. Und dass er schon weiß, warum die Welt so läuft, wie sie läuft. Habakuk hat es geschafft. Habakuk kommt an den Punkt, dass er ein phänomenales Fazit schreibt. Auch er schreibt so ein Poetry Slam, einer der ersten in der Bibel, wo wir lesen, und nicht einer der ersten, aber einer in der Bibel, den wir lesen können, ist das Ende von diesem Buch. Natürlich in seinem Setting geschrieben, wissen nicht ganz typisch für uns, aber wir sind nicht in der Stadt, wir sind auf dem Land, das heißt, er hat ein bisschen mehr Ahnung davon. Er schreibt folgendes, ich lese euch mal einfach seinen Slam vor. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Okay, übersetzt ganz einfach, er sagt, hey, es ist alles beschissen. Die Olivenbäume gibt es keinen Ertrag. Die Tiere sind nicht auf dem Fell. Die Ziegen da unten bei diesem Auer, wie heißt das Teil, das Hotel? Egal, da gibt es so Ziegen, habt ihr die gesehen? Kennt ihr bestimmt, wenn ihr vorbeiratet manchmal. Egal, diese Ziegen sind nicht da. Also wenn keine Tiere da sind, wenn keine Früchte da sind, das heißt einfach, es ist immer noch genauso furchtbar wie zuvor. Mein Leid hat sich nicht verändert. Mein Schmerz ist der gleiche geblieben. Mein Verlust von meiner Mutter ist der gleiche geblieben. Mein Vater, der an Krebs erkrankt ist und vielleicht in 2 Monaten stirbt, das ist gleich geblieben. Das erzählt er hier gerade. Er sagt, mein Leben ist immer noch scheiße. Aber, das ist der Hammer, und doch will ich jubeln. Hey, ich will mich freuen, sagt er, weil Gott mich errettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott hält mich und das macht mich stark. Das ist der Wahnsinn. Dieser Mann hat es geschafft. In seinem Leid zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Und er sagt ganz am Ende, es ist noch nicht alles gut. Und ich weiß nicht, wann es gut werden wird. Aber eins habe ich verstanden. Es ist besser, mich dir zuzuwenden und mich dir anzuvertrauen, als wegzulaufen und in den sonstigen Dingen zu versuchen, meinen Schmerz zu töten. Du kannst dich betrinken. Das ist mal toll für einen Abend, der Schmerz ist vergessen. Am nächsten Morgen beißt sich wie eine Schlange, wenn du denkst, erstens den scheiß Kater und zweitens das Leid ist noch nicht weg. Das bringt überhaupt nichts, baller dich nicht zu. Drogen, was für ein Schwachsinn. Das hilft dir vielleicht nur kurz. Aber das Leid wegzukriegen, das funktioniert nicht. Hey, aber ich kann dir empfehlen, sag Gott, ich will zu dir hin. Weil ich weiß, dass du der Einzige bist, der sich wirklich darum kümmern kann. Dass du mich in der Hand hältst. Deswegen die Frage an dich, kannst du das für dich unterschreiben, der Gerechte aus Glauben leben? Wenn Gott dich fragt und er fragt dich, hey, vertraust du mir? Dann ist deine Antwort hoffentlich ja. Enttäuschend, wenn man nicht die Antworten bekommt. Sicherlich. Aber noch viel schlimmer, wenn wir weglaufen und in sonstigen Dingen versuchen, unser Leben auf die Reihe zu kriegen, aber dieses Loch, das Leere nicht gefüllt bekommen. Ich möchte euch konkret ermutigen, Dinge Gott hinzulegen. Wir wollen gleich ein bisschen eine Zeit uns nehmen, das Klavier kann dann auch schon ein bisschen spielen. Und jetzt ist so eine Phase, wo ich hier vorne auf dem Stuhl habe ich so Teelichter. Und ich weiß nicht, ob du gerade mit einem mega tiefen Leid kämpfst oder ob du merkst, dass diese Vertrauensfrage ein Ding ist, aber ich mache dir Mut, komm nach vorne, nimm eine Kerze und dann zünde sie an. Und hier vorne bei dem Kreuz hattest du eine kleine Holzplatte, da kannst du das dann drauflegen. Und du kannst sagen, Gott, hier ist dieses Feuer, was mich von innen verzehren will und was mich so auffrisst, meine Sorgen, mein Leid, mein Problem, mit dem ich gerade kämpfe. Aber ich will es dir hinlegen. Ich will dir vertrauen. Ich will es dir hingeben und nicht weglaufen von dir. Herzliche Einladung, das zu tun. Du kannst einfach nach vorne kommen. Nimmst dir so eine Kerze weg und machst es hin. Und da ist es nicht wichtig, wer was denkt. Oh nein, ich gehe nach vorne. Dann wissen die Menschen, dass mich hier was bedrückt. Hey, ist doch scheißegal. Du musst nicht das allen erzählen. Du kannst vor Gott kommen und einfach ihn hinlegen. Und wenn du möchtest, dass wir mit ins Gespräch kommen, dann kannst du mich anquatschen als Mitarbeiter und kannst mit uns darüber reden, auch später. Aber jetzt hat sie Einladung, wenn du möchtest, dann komm nach vorne und mach dir ein Licht an und sag Gott, ich leg dir mein Leid.
Thank you.
Ich habe vorhin gesagt, ich bin nicht emotional. Ich muss gerade weinen. Das ist der Hammer. Das ist so schön, wenn Menschen wie ihr sagen, Gott, ich gebe dir das hin. Und du weißt, was dich bedrückt. Ich kann nicht sagen, dass Gott dir es wegnimmt. Dass sich alles erledigt. Das verspricht Gott nicht immer. Aber er sagt, ich kümmere mich drum. Und dafür möchte ich gern beten. Und lieber Vater, das ist echt ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, dass wir Dinge dir ablegen dürfen. Es ist ein Geschenk, dass du dich darum kümmerst. Und ich bitte dich, da wo wir leiden, da wo es uns nicht gut geht, wo uns diese Sorgen umtreiben, Herr, kümmere dich darum, bitte. Lass es nicht schlimmer werden. Lass es nicht endlos andauern, sondern kümmere dich darum. Wir wollen dir vertrauen, wir wollen dir alles hinlegen und wir bitten dich, handel du. Und ich möchte uns Mut zusprechen, dass wir diese Geduld behalten. Dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht zu früh wegrennen, auch wenn das Thema sich die nächsten Wochen und Monate, vielleicht Jahre nicht so schnell lösen sollte. Sondern lasst uns an Gott dranbleiben. Lasst uns ihm vertrauen, lasst uns auf ihn bauen und dann erleben wir Stück für Stück, vielleicht trotz Leid manchmal uns hilft, wie wir damit gut umgehen können. Und lasst uns feiern, jubeln und freuen, wenn das Leid ein Ende nimmt und Gott uns da hinaushilft. Gott hat gesagt, eines Tages wird der Moment kommen, spätestens wenn es ein neues Leben gibt mit ihm. Es wird kein Leid, kein Schmerz, keine Trauer und auch nicht das, was uns jetzt gerade umtreibt. Gott schenkt, dass dieser Moment nicht erst nach unserem Tod passieren muss, sondern dass wir auf dieser Erde zu Lebzeiten erleben dürfen, wie du eingreifst und deine Macht gebrauchst und uns hilfst. Wir vertrauen dir.